Ja, ich möchte ein bisschen reden heute zu einem Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und ich habe die Predigt mal genannt, Gnade ohne Wenn und Aber. Ich selber bin nicht in einem christlichen Haus aufgewachsen, aber ich bin in der Kirche aufgewachsen und in Gemeinde aufgewachsen. Das gehörte einfach dazu bei uns. Und ich bin so ein bisschen auch mit diesen Gnadengedanken aufgewachsen. Wir sind aus Gnade errettet. Jesus Christus hat unsere Schuld am Kreuz auf sich genommen und hat uns damit von Sünde befreit. Aber in meiner Kindheit kam immer ein Aber dahinter. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das hier auch schon mal gehört hat. Ja, du bist aus Gnade errettet, aber du musst zumindest den ersten Schritt tun. Du bist aus Gnade errettet, aber du musst es zumindest probieren. Und ich möchte euch heute erzählen von einer Zeit in Tansania, ich war ja 13 Jahre in Tansania mit Wycliffe, wo mir diese Sache sehr nahe gegangen ist, beziehungsweise ich nochmal ganz neu gelernt habe und überlegen musste, ob das wirklich so stimmt mit dem Aber. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht, damit ihr auch ein bisschen was von Tansania seht. Ich habe die ersten 8 Jahre in Tansania als sogenannte Surveyorin oder Spracherkunderin gearbeitet. Das sind so ein bisschen die Abenteurer von Wycliffe. Also wir laufen und fahren und fliegen zu den Volksgruppen, meistens welche, die auch sehr abgelegen leben oder die noch nicht viele Leute besucht haben. Und dann fragen wir viele, viele Fragen. Wir fragen zum Beispiel, ob die Sprache überhaupt noch an die Kinder weitergegeben wird, was für Dialekte es gibt, ob schon mal jemand die Sprache aufgeschrieben hat oder nicht, ob es eine Bibelübersetzung gibt oder ob die Leute vielleicht Interesse daran haben, dass die Bibel übersetzt wird. Das ist so der erste Schritt, wenn man Bibelübersetzung macht. Erstmal schauen, wer ist überhaupt da, wo wird die Sprache gesprochen. Es ist ein sehr abenteuerlicher Job. Wir sind oft mit Zelten unterwegs und wir haben immer so tragbare Wasserfilter, Pumpwasserfilter mit dabei, wenn es kein Trinkwasser mehr gibt. Es ist sehr spannend und die meiste Zeit hat mir diese Arbeit enorm viel Spaß gemacht. Vor allem, wenn ich die großen, dicken Vierradantriebautos über die schlechten Straßen fahren konnte oder eben in dieser ganz kleinen Sechssitzermaschine irgendwo hinfliegen konnte. Das waren immer so die Highlights für mich in diesem Job. Und dann gab es eine Survey-Reise 2002, war das glaube ich, im November zum Volk der Manda. Die Manda leben, das können wir jetzt gleich auf dem nächsten Bild sehen, die leben am Malawisee, also so am Fuße der Livingston-Berge und am Ufer vom Malawisee. Das ist wunderschön dort. Es könnte aus so einem Reiseprospekt stammen, wenn man sieht, wie schön das ist. Auch wo wir da waren, das ist überhaupt keine Touristengegend, aber es ist so richtig schön. Strand, das Wasser, total toll. Auf der anderen Seite, es war unglaublich heiß, kein Strom, kein fließendes Wasser. Wir waren nicht wirklich sicher, wie sauber das Wasser vom See ist. Es gibt da immer wieder so Krankheitserreger in Afrika, die man sich auch so aus dem Wasser holen kann. Aber anderes Wasser hatten wir ohnehin nicht. Wir hatten von der anglikanischen Kirche ein Gästehaus zur Verfügung gestellt bekommen. Das war sehr nett. Allerdings unter dem Dach haben so, ich weiß nicht wie viele, zigtausend Fledermäuse gelebt. Und die Dach, also die Platten unterm Dach, die waren auch nicht mehr so ganz dicht. Ich weiß nicht, ob einer hier schon mal erlebt hat, wie Fledermäuse riechen, wenn die in großen Mengen auftreten. Das ist nicht so toll. Und wir waren auch den ganzen Tag mit den kleinen schwarzen Krümeln bedeckt, ne? Also war nicht so klasse. Plus die Hitze. Und ich war ohnehin noch krank gewesen. Das sind jetzt alles meine Entschuldigungen. Es ging mir nicht gut auf dieser Reise. Wir waren auch ein sehr unterschiedliches Team, 5 sehr unterschiedliche Leute. Und es war schwierig. Meine Reaktion darauf, ich bin so richtig schön untergegangen. Entweder habe ich die Leute, meine Teamkollegen, angemotzt oder habe ihnen den Kopf abgebissen. Ich kann das ganz gut, wenn ich gestresst bin, dann mache ich solche Bemerkungen, zynische Bemerkungen oder auch verletzende Bemerkungen, die mir direkt im nächsten Augenblick leid tun. Gibt hier wahrscheinlich sonst niemanden, der das Problem hat, aber ich sage das mal. Es war wirklich schwierig. Oder wenn das nicht passiert ist, dann habe ich mich hervorragend in dieser selbstmitleidenden Märtyrerrolle wiedergefunden. Dieses, es geht mir so schlecht und ich bin so schrecklich, aber habe es eigentlich gar nicht so gemeint. und bin nach 2 Stunden spätestens in Tränen ausgebrochen. Ich glaube, für meine Teamkollegen war ich in diesen 10 Tagen nur schwer zu ertragen. Es war wirklich schwierig. Und ich habe mich in der Zeit selber so richtig gehasst. Richtig gehasst, weil ich das nicht wollte. Ich wollte ganz anders sein. Ich wollte mich ganz anders verhalten. Ich wollte positiv sein, konstruktiv. Ich wollte gut mitarbeiten, wollte ein Ermutiger sein. Und das sind eigentlich auch Dinge, die mir liegen, die mir sonst gar nicht so schwer fallen. Und ich konnte es nicht. Jeden Abend habe ich gebetet. Ich habe gesagt, Herr, es tut mir leid. Ich habe es nicht geschafft. Hilf mir, dass ich es morgen besser mache. Hilf mir, dass ich es morgen schaffe, ein gutes, konstruktives Mitglied dieses Teams zu sein. Das ist dann vielleicht 1 Stunde gut gegangen, so übers Frühstück noch. Spätestens nach 2 Stunden war wieder alles vorbei. Und entweder hatte ich jemanden angeranzt oder ich war in Tränen ausgebrochen. Ich habe es nicht geschafft. Und abends habe ich wieder gebetet, Herr, es tut mir so leid, hilf mir. Hilf mir, dass ich es morgen besser mache. Also ich habe mich in dieser Zeit so richtig in so einem Schuldkreislauf wiedergefunden. Ich habe mich so schuldig gefühlt, weil ich mich so schlecht benommen habe. Und dann habe ich versucht, es anders zu machen und es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich mich noch schuldiger gefühlt. Und das ist so ein Kreislauf, den ich glaube, den sehr viele von uns kennen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dieses Gefühl, ich will nicht mehr schlecht über meine Kollegen reden. Ich will das nicht mehr tun. Wie lange schaffst du das? Wenn man das so einen ganzen Tag schafft, dann denke ich, dann sind wir schon richtig gut dabei. Ich will mein Kind nicht mehr anbrüllen. Wie lange schaffst du das? Wir wollen so oft besser sein, gut sein, Dinge anders machen und schaffen das nicht und rutschen in diesen Kreislauf von es klappt nicht, ich fühle mich schuldig, ich bitte um Vergebung, es klappt immer noch nicht, ich fühle mich noch schuldiger. Und in diesem Kreislauf habe ich ganz, ganz, ganz tief drin gehangen, zu einem Punkt, dass ich gar nicht mehr wusste, wer ich bin und gar nicht mehr wusste, was soll eigentlich dieses Geschwafel von Gottes Gnade und Jesu Gnade, wenn es doch nichts bewirkt in meinem Leben, wenn ich es doch nicht schaffe, besser zu werden. Ich habe in der Zeit ein paar ganz tolle Kollegen gehabt, die dann nach dieser Reise sich Zeit genommen haben, mit mir zu reden und das mal so ein bisschen aufzuarbeiten, was da passiert ist. Und ich möchte euch ein bisschen damit hineinnehmen, was ich da gelernt habe oder was mir wichtig geworden ist, als ich mich mit meinem eigenen Versagen auf dieser Reise auseinandergesetzt habe. Ich habe ein Buch gelesen, ich habe mich auch noch mal ganz neu mit Angst auseinandergesetzt, weil das hatte bei mir viel auch mit Ängsten zu tun, Angst vor Krankheit und vor allen möglichen Sachen, warum es mir so schlecht ging. Aber vor allem habe ich mich noch mal ganz neu mit Gnade auseinandergesetzt. Und ich habe den Galaterbrief gelesen. Von vorne bis hinten, von hinten bis vorne, mehrfach durchgelesen. Wenn sich heute irgendwer wiederfindet in dem, was ich erzähle und sage, kann ich nur empfehlen, den Galaterbrief mal durchzulesen. So richtig in aller Ruhe, von vorne bis hinten und mehrfach. Da steht eine ganze Menge drin zu dem Thema. Und auch einige andere Stellen habe ich gelesen. Und das Erste, was ich da tatsächlich ganz neu lernen musste, das ist so etwas, was wir in der Stelle im Römerbrief finden, in Römer 7. Ich lese die Stelle mal kurz vor. Ich weiß wohl, dass der Mensch von Natur aus nicht gut ist. Deshalb werde ich niemals das Gute tun können, so sehr ich mich auch darum bemühe. Ich will zwar immer wieder Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Ich habe gemerkt, dass ich noch mal ganz neu lernen musste, dass ich schuldig bin. Dass ich schlecht bin in meinem Herzen, ohne Wenn und Aber. Und das sagt die Bibel sehr deutlich. Wir machen alle Fehler. Wir sind alle Leute, die Sachen falsch machen. Und an anderer Stelle heißt es auch, wenn wir uns sagen, nee, ich bin ganz prima, ich kann das alles, ich mache alles richtig, ich bin ganz super, dann machen wir uns selber etwas vor. Wir machen alle Fehler. Und ich habe gemerkt, das ist manchmal gar nicht so einfach, an diesen Punkt wieder zurückzukommen, vor allem wenn man vielleicht schon lange Christ ist oder lange in die Gemeinde geht und schon so oft auch von Vergebung gehört hat, sich nochmal bewusst zu machen, ich bin schuldig. Ich bin jemand, der Fehler macht. Und da gibt es kein Wenn und Aber. Das Spannende ist dann, wie reagiere ich denn auf sowas? Wie reagiere ich darauf, wenn ich merke, ich mache Fehler, ich bin schuldig? Ich weiß nicht, wie du darauf reagierst. Ich weiß, meine erste Reaktion ist erstmal dieses, ich war das nicht. Ist nicht meine Schuld. Das sieht man oft schon bei Kindern. Ne? So, das war aber der und nicht ich. Und die zweite Reaktion ist, aber ich habe gute Gründe dafür. Mit meinem Survey, mit meiner Reise war das, ich war krank gewesen, es war heiß, ich konnte nicht schlafen. Es waren die äußeren Umstände. Die sind da schuld, nicht ich. Ja, ich rede schlecht über meine Kollegen, aber die sind ja auch wirklich ganz schlecht und man darf ja auch nicht lügen, man muss ja auch Wahrheit sagen. Ne? Also, das ist schon okay so. Wir erklären das, wir finden Entschuldigungen, wir finden irgendwas, ne, das so ein bisschen wegschieben. Warum? Ich glaube, das liegt vor allem auch daran, dass wir Sünde wirklich auch nicht tragen können. Wir können Schuld nicht tragen, es ist zu schwer, es erdrückt uns, wir wissen nicht, was damit tun. Und da kommt für uns diese gute Botschaft hinein, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist und diese Last für uns trägt und sie uns abgenommen hat. Und wenn wir so daran gehen, dann rutsche ich allerdings nochmal wieder in eine andere Falle hinein. Dann denke ich nämlich, danke Herr, dass du meine Schuld genommen hast. Wie kann ich das wieder gut machen? Was kann ich tun, dass ich das verdiene? Was kann ich tun, um das wieder gut zu machen? Ich hatte so ein kleines Erlebnis vor einigen Monaten, da hatte ich ein geliehenes Auto und ich habe einen Kratzer in dieses Auto gemacht. Ich bin nicht ganz sauber aus der Garage rausgekommen. Die ist auch wirklich sehr verwinkelt, da kommen wieder die Entschuldigungen rein und es waren noch verschiedene andere Dinge, die zusammengekommen sind, aber am Ende habe ich eine Delle ins Nummernschild und einen Kratzer ins Nummernschild gesetzt. Und ich habe an den Halter des Autos geschrieben und er hat mir gleich gesagt, das ist egal, ich mache das. Da hast du nichts mit zu tun, brauchst du auch nicht zu bezahlen. Ich war so dankbar dafür und habe aber gleich gedacht, wie kann ich das wieder gut machen? Was kann ich dem geben? Was kann ich dem schenken? Was kann ich machen, um das wieder gut zu machen? Und ich erzähle euch jetzt mal, ich zeige euch mal, wie ich denke, dass das bei Gott manchmal aussieht. Wir haben so unseren großen, schweren, fetten Schuldensack, den wir mit uns rumschleppen. So. Und wie gesagt, manchmal versuchen wir den durch Entschuldigungen loszuwerden, manchmal versuchen wir den loszuwerden, indem wir die Sache auf jemand anders drücken. Und als Christen versuchen wir auch oder wollen wir die Schuld bei Jesus loswerden. Wir kommen zum Kreuz, wir kommen zu Jesus, wir stellen den Sack ab und wir sagen, Herr, guck mal meine Sünde an, guck mal meine Sachen an. Das tut mir so leid, dass ich das hier falsch gemacht habe, dass ich kein gutes Mitglied sein konnte in meiner Gruppe, dass ich nicht konstruktiv bin, dass ich immer motze, dass ich heule und dass ich nicht das tun kann, was ich eigentlich tun will. Herr, es tut mir leid, hilf mir doch damit was zu tun, hilf mir das besser zu machen. Und dann stecke ich das gleich wieder hier rein, weil ich will es ja erstmal noch besser machen. Ich lasse es nicht am Kreuz, sondern ich laufe gleich wieder los mit meinem Sack und dann denke ich so, Herr, so jetzt, ich will das besser machen. Zeig mir mal, wie ich das besser machen kann. Und dann bin ich vielleicht auch mal für eine Stunde ein gutes Teammitglied und ich schaffe das. Und dann denke ich mir, ja Herr, ich bin's los. Ich bin die Sünde los. Ich habe es geschafft, weil ich habe es ja besser gemacht. Ich bin nicht in meine Falle gerutscht. Das Problem ist, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, eine Stunde später funktioniert das Ganze wieder nicht. Und dann kommt schon wieder was viel Größeres und Schwereres daraus, weil ich habe es halt eben nicht geschafft. Ich habe gemerkt, zumindest für mich selber, ich komme oft nicht zu Jesus, um meine Sünde abzugeben, hinzustellen und loszulassen. Ich komme zu Jesus mit Lösungsvorschlägen. Ich komme zu Jesus mit den Lösungsvorschlägen: Herr, was kann ich tun, damit ich das jetzt besser mache, damit ich nicht mehr sündige? Und im Zuge dessen schleppe ich meinen Sack weiter mit mir rum. Ich lasse ihn nicht stehen. Sollte ich mal dazu sagen, das ist ja auch nicht schlecht, Lösungen zu finden und Dinge besser zu machen. Das Problem ist, wenn wir glauben, dass wir durch dieses Bessermachen, durch diese Lösungsansätze unsere Beziehung zu Gott heil machen können und unsere Schuld dadurch verschwindet. Und da sagt der Galaterbrief ziemlich deutlich, dass das nicht stimmt. Ich will es wieder gut machen, aber Gott sagt, das kannst du gar nicht. Paulus hat da wirklich viel drüber gesprochen. Zum Beispiel gleich am Anfang des Galaterbriefs sagt er: Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Bei den Galatern ging es um ganz spezielle Dinge. Bei den Galatern, gab es viele Christen, die aus dem jüdischen Glauben zu Christus kamen und die gesagt haben, das mit der Gnade und so, das ist alles schön und gut, aber so bestimmte Dinge muss man doch schon noch machen. Also Beschneidung war da ein großes Thema, denn das stand ja auch für den Bund mit Gott. Und die Galater, einige da, konnten sich nicht vorstellen, dass man wirklich zu Gott kommen kann, Gnade erleben kann, wenn man nicht durch die Beschneidung eben in diesen alten Bund, in diese Verbindung mit Gott mit reingenommen ist. Und dann gab es auch noch ein paar Festtage, wo die gesagt haben, die Galater, das sollte man, oder einige Leute in der Gemeinde gesagt haben, diese Festtage, die muss man schon halten. Und dann ist man gut mit Gott. Dann ist diese Beziehung mit Gott okay. Gnade plus. Gnade, ja, aber. Noch ein bisschen was dazu. Und da wird Paulus ganz, ganz, ganz krass eigentlich, indem wie er redet zu den Galatern, weil er gemerkt hat und gesagt hat, Leute, ihr verliert hier den Grundsatz des Evangeliums, nämlich, dass wir nur allein aus Gnade gerettet sind. Er sagt, irgendwas dazu zu tun, das gilt nicht, das geht gar nicht. Wenn ihr was dazu tun wollt, er sagt im Prinzip, wenn ihr was dazu tun sollt, dann müsst ihr es auch ganz aus eigener Kraft schaffen. Entweder oder. Entweder ihr gebt mir die Sünde, ihr lasst mich damit durch Jesus Christus damit das einfach abschaffen, oder ihr versucht es alleine. Er sagt später nochmal ganz deutlich: Wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben wir auch unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Wir können nichts dazu tun. Bei der Gnade gibt es kein Wenn und Aber. Es geht darum, dass ich meine Sachen einsammel, meine Schuld einsammel und nicht erstmal versuche, mich besser zu machen, sondern erstmal versuche, beziehungsweise zu Gott gehe und alles vor Gott hinlege. Paulus sagt nochmal in Galater 3,3: In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich? Es geht nicht um unsere Kraft, es geht um Gottes Kraft in uns, die Kraft des Heiligen Geistes in uns. Das haben viele von euch jetzt bestimmt schon sehr oft gehört. Und ich habe mir damals überlegt, was bedeutet das denn jetzt? Wie sieht das eigentlich konkret aus? Wie mache ich das? Was mache ich jetzt anders als vorher? Und ich habe für mich gemerkt, dass ich einfach anders bete. Ich habe eben erzählt, bei dem Mandasurvey habe ich immer gebetet: Herr, sieh dir meine Schuld an, hier ist meine Schuld, hilf mir, dass ich es anders machen kann, hilf mir, dass ich es besser machen kann. Und dann bin ich mit meiner Schuld losgezogen und habe versucht, sie loszuwerden dadurch, dass ich es besser mache. Heute bete ich: Herr, sieh meine Schuld an, ich kann nichts damit anfangen. Und ich kann diese Schuld nicht besser machen. Ich kann mich auch selber nicht besser machen. Nimm meine Schuld und nimm mich hin. Wir haben eben gesungen, allein deine Gnade genügt. Und dann, ich gebe dir mein Leben und was mich bewegt. Allein deine Gnade genügt. Das ist für mich so der Kernpunkt geworden, dass ich sagen kann, Herr, ich will nicht mehr einfach nur versuchen, in diesen Kreislauf abrutschen und versuchen, mich besser zu machen und es doch nicht schaffen und mich wieder schuldig fühlen und wieder in diesen Kreislauf rutschen und so weiter und so fort. Ich will frei sein von meiner Schuld und ich will besser werden. Die Sehnsucht, besser zu werden, hat sich bei mir nicht verändert. Ich will anders sein. Ich will ein konstruktives, positives, ermutigendes Teammitglied sein, wenn ich mit einem Team unterwegs bin. Aber ich komme zu Gott und sage nicht mehr, Herr, wie mache ich das? Hilf mir, das zu machen. Ich komme zu Gott und sage, Herr, aus eigener Kraft kann ich es nicht. Ich kann das nicht. Nimm mein Unvermögen, nimm meine Schuld und dann nimm mich, verändere mich, gestalte mich, heilige mich, mach was mit mir. Ein Vers aus Galater wird immer mal wieder zu Weihnachten gelesen. Wir sind ja heute am dritten Advent. Als aber die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, der wurde als Mensch geboren und dem Gesetz unterstellt, um alle zu befreien, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen. Durch ihn wollte Gott uns als seine mündigen Söhne und Töchter annehmen. Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns frei zu machen. Er ist in diese Welt gekommen, damit wir aus diesem Kreislauf von das soll ich tun und das schaffe ich nicht und ich fühle mich deswegen schuldig und das soll ich tun und das schaffe ich nicht und ich fühle mich deswegen schuldig, aus diesem Kreislauf rauszuholen und uns durch seine Gnade auf ein ganz neues, starkes Fundament zu stellen, von dem aus wir in der Lage sind, verändert zu werden und anders zu werden. Ich bin sicher, dass jeder von euch, jeder Einzelne in diesem Raum eine Geschichte zu erzählen hätte, wie Gott etwas in seinem Leben verändert hat, anders gemacht hat. Ich habe als Kind panische Angst vor der Dunkelheit gehabt. Ich weiß, dass ich mir die dollsten Ausreden ausgedacht habe, wenn meine Mutter mich in den Keller geschickt hat, um Milch hochzuholen, weil das so dunkel war da unten. Als ich 2001 nach Afrika ausgereist bin, habe ich die ersten 10 Wochen einen Orientierungskurs gemacht. Und in diesem Orientierungskurs, da haben wir auch 10 Tage in einer Dorffamilie gewohnt. Das Dorf, wo ich war, das war sehr abgelegen. Es gab keine öffentlichen Verkehrsmittel. Ich glaube, es gab ein Motorrad in dem ganzen Dorf. Damals gab es auch noch keine Handys, kein Telefon, keinen Strom. Ich musste also, wenn ich irgendwas gewesen wäre, hätte ich 2 Kilometer laufen müssen, wo dann der nächste Minibus entlang fährt. Und es gab niemanden, der Englisch sprach. Und mein Swahili war ja jetzt noch wirklich so groß, also nicht sehr viel da. Und wir waren eigentlich zu zweit eingeteilt, eine Kollegin und ich, dort die 10 Tage zu leben. Und meine Kollegin ist kurz vorher krank geworden. Ich musste also alleine die ersten Tage in dieses Dorf. Und ich habe in diesem Zimmer mir das Zimmer angeschaut, was sie für uns hatten. Ich glaube, 2 Familien haben ihre Betten bei sich abgebaut und in dieses Zimmer reingestellt, damit meine Kollegin und ich in einem Bett schlafen konnten. Alle anderen im Haus haben auf dem Boden geschlafen. Und es war sonst nichts da. Wir haben noch Haken in die Decke geschraubt, damit ich ein Netz aufhängen konnte, was ich dabei hatte für ein Moskitonetz. Und ich bin morgens, den ersten Morgen aufgewacht und dachte, irgendwas ist komisch, irgendwas ist seltsam. Und ich habe gemerkt, ich habe so gut geschlafen und hatte gar keine Angst. Und das war für mich so eindrücklich, so ein Erlebnis, wie Gott etwas in mir verändert hat. Das hätte ich selber nicht schaffen können, das hätte ich gar nicht machen können. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle erleben können. Gott verändert, er tut das, wenn wir ihm den Raum geben, das zu machen. Ich möchte noch eine Begebenheit erzählen, einfach um das nochmal richtig praktisch werden zu lassen. Ich habe damals, als ich mich mit dieser ganzen Sache auseinandergesetzt habe und nochmal Gnade für mich auch ganz neu erfahren habe, da habe ich nochmal so richtig dieses Gefühl von Freiheit erlebt. Das war so toll. Ich habe richtig gemerkt, dieser Druck mich selber irgendwie besser machen zu müssen und auch den Erwartungen von mir selber und anderer Genüge zu tun, der ist so von mir abgefallen. Und das hatte nichts damit zu tun, dass meine Sehnsucht, besser zu sein und mich zu verändern, weg wäre. Die war immer noch sehr stark da, aber der Druck war weg. Und ich war in der Zeit in der anglikanischen Gemeinde in Dodoma, in der Hauptstadt von Tansania, oder Hauptdorf, sage ich auch manchmal, die ist nicht sehr groß, die Stadt, und in einem englischen Gottesdienst, und da gingen immer die Listen durch die Reihen, dass man sich eintragen konnte, wer predigen will, wer die Lesungen machen will, wer den Lobpreis leitet, weil das einfach so ein Gemeinschaftsprojekt war, diese Gemeinde. Und ich dachte, Galater, da ist Galater dran, dann kann ich doch noch predigen, bevor ich von Dodoma wieder weggehe, weil ich dann nach Uganda gegangen bin. Und ich dachte, toll, dann kann ich über Gnade predigen. Und da es eine anglikanische Kirche war, sind die Predigtexte vorgegeben, das heißt, ich hatte Galater 6. Jetzt könnt ihr mal zu Hause euch anschauen oder was in Galater 6 steht. Das war nicht das Kapitel, was ich erwartet hatte. Da stand nämlich wieder, und tu dies und tu das und mach das und tu das nicht und vermeide dies und tue jenes. Und ich dachte so, nee, Moment, ich wollte über Gnade sprechen, nicht über was man tun soll und lassen soll. Aber es war eigentlich eine gute Sache, weil mir das eben nochmal mich gezwungen hat, mich damit auseinanderzusetzen, wie das zusammenpasst. Diese Überzeugung, die ich habe, dass der Gnade kein Wenn und Aber zuzufügen ist, dass es nichts gibt, was wir tun können und dass wir uns auch nicht selber besser machen können vor Gott. Und die Tatsache, dass die Bibel sehr oft davon spricht, was wir tun sollen, was wir machen sollen und was wir nicht tun sollen. Und ich habe gemerkt, dass es wirklich dieser Zusammenhang von verstandene Gnade ist ersehnte Heiligkeit. Das ist ein Zitat von Max Lucado, einem Schriftsteller. Verstandene Gnade ist ersehnte Heiligkeit. Ich will verändert sein, ich will besser sein, ich will anders sein. Aber auf dem Grundsatz der Gnade kann ich sagen, ich kann das nicht. Herr, mach du es. Tu du es. Allein deine Gnade genügt. Ich gebe dir mein Leben und was mich bewegt. Allein deine Gnade genügt. Wir wollen gleich gemeinsam Abendmahl feiern. Und im Abendmahl erinnern wir uns genau an das, was Jesus für uns getan hat. Was er getan hat, heißt, dass ich meinen Sündensack nehmen kann, mit allem drin. Und ich kann vor sein Kreuz kommen und kann es abstellen vor seinem Kreuz. Und ich kann ihn da lassen. Ich kann ihn abgeben und da lassen. Ich kann an dieser Sünde nichts machen. Ich kann es einfach da lassen. Und ich kann mich vor Gott stellen und sagen, Herr, nimm mich, so wie ich bin, mit meinem Unvermögen, mit der Tatsache, dass ich es schlichtweg nicht schaffe, nicht schlecht über meine Kollegen zu reden, dass ich es schlichtweg nicht schaffe, weniger ungeduldig zu sein, wenn ich fahre und dann bin ich doch wieder meinem Vordermann bis auf 2 Zentimeter auf die Stoßstange gefahren. Ich schaffe das nicht. Das kann ich alles bei Jesus lassen und dann sagen, Herr, nimm mich, so wie ich bin, fülle mich, verändere mich, gestalte mich, heilige mich. Und dann beobachtet mal, was passiert. Und dann feiert auch mal, was passiert. Das ist auch was, was ich gelernt habe. Im Abendmahl dürfen wir auch feiern, Jesu Auferstehung in uns. Wir können feiern, was Gott in uns verändert hat. Und ich möchte euch dazu einladen, gleich, bevor ihr vielleicht zum Abendmahl geht, vielleicht hier vor dem Kreuz mal kurz stehen zu bleiben. Oder vielleicht auch von eurem Platz aus mal auf das Kreuz zu schauen und ganz bewusst diesen Sündensack, diese Sache abzugeben. Und auch abzugeben, dass wir so frustriert sind, weil wir es nicht schaffen, es besser zu machen. Das alles abzugeben, uns vor dem Kreuz zu lassen und dann einfach zu sagen, Herr, nimm mich, wie ich bin. Nimm mich, verändere mich, gestalte mich, heilige mich. Und dann geht zum Abendmahl und feiert das in diesem Bild von Brot und Wein, was Christus uns gegeben hat, wo wir uns erinnern können, was Jesus für uns getan hat. Ich möchte mit Galater 6, 18 schließen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.